Hallo und herzlich willkommen zur neuen Podcast-Folge. Ich freue mich riesig, dass du wieder mit dabei bist. Bitte heute auch wieder darauf achten, es ist der zweite Teil von einem Gespräch. Das heißt, wer letzte Woche die Folge verpasst hat, sollte bitte die zuerst anhören, damit ihr dann im lustigen Gespräch durch alle Irrungen und Wirrungen, die wir so gegangen sind, auch mitkommt, einigermaßen mitkommt. Und ich freue mich sehr und wünsche euch einen schönen Start in die Woche.
Wenn wir jetzt das Marketing-Thema noch ein bisschen weiter spannen wollen, dann könnte man sich auch angucken, wie Hunderassen und Hundefarben im Moment vermarktet werden. Ne, manchmal hat man ja wirklich das Gefühl, man bestellt den Hund im Katalog anhand seiner Rasseeigenschaften und erwartet, dass der sich dann exakt so verhält wie auf dem Papier. Und da sozusagen ein kleiner Hinweis. Natürlich schreiben die Rasseverbände im Internet all die schlechten Eigenschaften ihrer Rassen auf, sondern eher die durch die rosarote Brille gesehenen Rasseeigenschaften, was denn manchmal im wahren Leben zu Komplikationen führen kann. Also immer vor allem das lesen, was zwischen den Zeilen steht oder nicht geschrieben steht. Und das Gleiche gilt für das Marketing der Farben. Wir haben so unglaublich viele Modefarben. Und das, was ich so ein bisschen vermisse, ist sozusagen der Hinweis auf die gesundheitliche Bedeutung für das Tier. Ne? Gerade wenn wir uns all die merlefarbenen Hunde angucken, all die silberfarbenen Hunde, wo Silber eine Fehlfarbe ist, allen voran Labrador Dobermann, was das für den Hund in gesundheitlicher Konsequenz bedeutet, darüber findet keine Aufklärung statt.
Zu wenig zumindest.
Ja, viel zu wenig. Ich hatte vor einiger Zeit Kunden, die hatten Australian Shepherds, die hatten einen Rüden und einen Hündin. Und da haben die sich gedacht, ist doch super, wir lassen mal einen Wurf machen. Und waren dann sozusagen mit den behaltenen Welpen bei mir. Und dann habe ich die erstmal gefragt. Ne? Also habt ihr MDR1 gecheckt? Wisst ihr irgendwas? Und die haben mich aus großen Augen angeguckt. Mein, was? Und ich dachte, Leute, ihr habt Australian Shepherds gezüchtet in Merlefarben. Ihr werdet ja wohl wissen, was ein MDR1-Defekt ist und ne, was mit Merle auf sich hat und dass man zwei Merlefarben Tiere besser auf gar keinen Fall verpaart.
Erklär das mal bitte kurz für alle, die das nicht wissen. Wir reden jetzt hier so drüber, weil wir es wissen, aber es ist vielleicht ganz wichtig für alle anderen, also so in einfachen Worten.
Okay, also Merlefarben kennt ja jeder. Das sind diese schön ausgedünnten Hunde von der Farbe her. Und das, was da passiert, ist, dass sich sozusagen das Chromosom für die Haarfarbe verändert. Und wenn das sozusagen nur auf einem Allel ist, das heißt, man hat ein normalfarbiges Elternteil und ein Merletier, dann ist das eine relativ sichere Nummer. Wenn ihr aber zwei merlefarbene Elterntiere habt und die verpaart, dann kann es sein, dass das Tier sozusagen zweimal diese Merle-Genanlage bekommt. Und das hat ganz schlimme Auswirkungen. Die werden meistens taub oder blind oder sogar ohne Augen geboren und haben auch eine ganz dünne Haut mit ganz, ganz dünnem weißen Fell. Man nennt das Weißtiger, diese Hunde, die da draus kommen. Und die haben wirklich überhaupt kein schönes Leben. Und das weiß man. Und deswegen darf man auf gar keinen Fall zwei Merletiere miteinander verpaaren.
Ich bin sowieso keine Freundin von wir züchten mal aus Privathaushalt. Also alles, was, glaube ich, mal zufällig passiert und sowas passiert natürlich mit so vielen intakten Hunden, das nimmt man halt dann mit. Das Absicht, also die Mali kommt ja auch aus einer Privatzucht, in Anführungszeichen. Ja, also lassen wir einfach. Also das ist wirklich, wo ich mir denke, nee, Leute, das ist auch nicht süß, häufig so. Auch geht ja auch um Sozialisierung und alles. Es ist eine krasse Verantwortung, die ihr da auf euch nehmt. Und das sollte schon. Also es ist auch da wieder so ein total schwieriges Ding natürlich, weil es auch so viele Zuchtvereine gibt, wo ich mir auch denke, würde ich auch nicht irgendwie mit dabei sein wollen. Da müssen die auf irgendwelche Schauen gehen und so weiter und so weiter. Also es gibt ja leider irgendwie nicht dieses Perfekte, wie man es machen kann. Aber man muss sich halt den Vor- und Nachteilen, sollte man sich schon sehr bewusst sein. Und ich bin schon häufig auch erstaunt, wie wenig sich mit dem Thema einfach allgemein beschäftigt wird, bevor ein Hund angeschafft wird. Also wenn ich immer noch Kunden habe, die von Vermehrern gekauft haben und die mir das erzählen, ich bashe natürlich da niemanden persönlich, aber ich sitze schon manchmal da und denke mir, also sorry, aber ich finde, also klar bin ich in meiner Bubble extrem aufgeklärt da, aber ich finde schon, dass wir auch eine große Berichterstattung haben und jeder, der sich einfach vor Kauf eines Hundes mal ein bisschen googeln würde, kommt schon auf so ein paar Red Flags, die sie dann nennen, wo ich mir denke, Also, und dann wundert ihr euch, dass ihr tatsächlich, und das meine ich jetzt auch nicht so böse, weil das Tier ist natürlich trotzdem nett, aber wenn die dann einen total verhaltensgestörten Hund haben, dann ist da halt auch irgendwo mal eine Grenze erreicht, wo man den nicht hinkriegt, wie sie es gerne hätten in allen Lebenslagen.
Ne? Tiere sind immer formbar, aber man kann keine 180-Grad-Wendung erwarten, je nach Ausgangssituation.
Ja, ist ja bei uns auch so. Bin ich total bei dir. Ja, es ist eine Persönlichkeit und ich bin ja auch dabei, also gerade eben bei so unsicheren Hunden finde ich schon, es geht darum, die kompetenter zu kriegen und die dürfen wachsen und gedeihen und es geht ja auch ein Leben lang und ich würde da nie immer sagen, das wird niemals gehen, sondern immer so ein bisschen gucken. Aber also ich werde halt auch nie in meinem Leben mit einem Fallschirm aus einem Flugzeug springen. Also klar könnte man mich wahrscheinlich hintrainieren, aber nein, es ist mir einfach wirklich krass zuwider. Und jemand, der Spaß damit hat, dann sollen die sich zusammentun und sollen es machen, fertig so. Und ich finde, man darf auch Grenzen des Hundes einfach erkennen und darf es gut sein lassen, so in der Persönlichkeit, die er ist.
Ja, den anderen halt gelten und wahrnehmen, so wie er ist, ohne ihn nach eigenen Wünschen zwangsläufig umformen zu müssen. Der Hund ist ja kein Ausdruck unserer selbst oder die Erweiterung unseres Selbst, sondern er ist er selbst und ein eigenes Wesen mit eigenen Bedürfnissen und eigenen Persönlichkeitsstrukturen und eigenen Vorlieben. Und man muss ihn wahrnehmen, wie er ist.
Absolut, genau. Und dann zusammenwachsen.
Genau.
Gibt es noch irgendwas, so bestimmte Wörter, die uns vielleicht irgendwie so ein bisschen negativ...
Also was ich unglaublich oft höre im Live-Training ist, da sträuben sich bei mir immer schon alle.
Oder bei Welpengruppen früher, die ich hatte, war auch also dieses Nein. Also wenn du schon wusstest, dieser Hund hat keine Ahnung, dass er einen eigentlichen Namen hat, der denkt wirklich, er heißt Nein, weil das ist das meistgesagte Wort zu ihm. Und die Bedeutung dahinter hat er keine Ahnung.
Ja. So. Also ne, das hat sich weit verbreitet und weit etabliert und ich weiß nicht, ob es dem Kontrollbedürfnis des Menschen entspringt, das Gegenüber immer kontrollieren und einschränken zu wollen. Aber die Lernbotschaft für den Hund aus Nein ist im Grunde gleich null, es sei denn, man sagt ihm, was er stattdessen tun soll und macht das lohnenswerter. Aber die reine Information Nein, damit kann der Hund nichts anfangen.
Ja, und auch da sind wir natürlich so im Umgang, das kann mir so auch schon mal passieren, dass wenn die Mali irgendwo falsch abbiegt, so, schauen, wir gehen hier lang. Also dass es so ein Vorweggeschobenes ist, weil wir halt oft so reagieren als Mensch so, dass man sagt, nee, wir müssen da lang.
Christina, du machst aber gerade selber, ne? Du sagst nein und dann sofort das Alternativverhalten. Wir gehen hier lang. Ihr habt es nicht gesehen. Christina hat schön den Arm ausgestreckt und in die gegenüberliegende Richtung gewunken. Also,
ne? Körpersprache.
Da hat sie es direkt sozusagen gemacht, wie man es machen soll. Nämlich, nein, der Hund ist aufmerksam, guckt einen an. Der Hund fragt, was soll ich tun? Und Christina direkt andere Richtung und dem Hund sehr klar signalisiert, wir gehen jetzt da lang. Zack, bumm, und dann klappt es auf einmal.
Und jetzt sind wir aber vor lauter Körpersprache. Ist mir noch eingefallen. Weißt du, was ich auch noch ganz schlimm finde? Wir arbeiten über Körpersprache.
Ja.
Das ist also ähnlich, also wie das Raumverwalten, über Körpersprache arbeiten und dann haben die ja auch immer so völlig übertriebene Bewegungen. Also kennst du das, wenn die Hunde dann so herholen, dann gehen die immer so ganz tief mit dem Oberkörper runter und dann kommt immer diese Hand und dann machen die so eine ganz übertriebene Rückwärtsbewegung, also die so völlig absurd ist und glaube ich auch manche Hunde sich so manchmal denken, was ist das für ein Gehampel? Und natürlich im Umkehrschluss muss man auch sagen, körpersprachlich gearbeitet heißt natürlich auch wieder, dass, also nehmen wir mal wieder ein konkretes Beispiel, wenn der Hund sich nicht hinsetzt, dass man dann den Schritt so nach vorne macht und den Oberkörper so ein bisschen drüber über den Hund schiebt und natürlich, oder die meisten Hunde setzen sich dann oder sie weichen halt nach hinten weg. Und wenn ihr das zum Beispiel habt, dann macht eher eine Rückwärtsbewegung, holt den Hund zu euch her und probiert es an einer anderen Stelle, den nochmal absitzen zu lassen. So.
Ja, und wir können sagen, wir alle arbeiten über Körpersprache mit dem Hund. Einfach, weil wir uns bewegen und der Hund lernt, wenn sie sich so bewegt, passiert in der Regel XYZ. Ne? Also ihr müsst mit Körpersprache über den Hund, mit Körpersprache mit dem Hund arbeiten. Lehnt euch zurück, atmet durch, ihr tut es bereits.
Ja, und vor allem finde ich auch, da wird ja immer so getan, als dürfte man mit dem Hund dann gar nicht sprechen, als wäre das so rein körpersprachlich. Und da möchte ich auch nochmal sagen, Hunde wissen schon, dass wir sprechen. Ja, also das ist überhaupt gar kein Problem.
Und Hunde wissen auch, da muss ich direkt einhaken, Hunde wissen, wir sind keine Hunde.
Ja, ganz wichtig auch. Also wir werden nichts mit Rudelführer. Das wird nicht funktionieren. Und es gibt ja auch neue Studien, die vor allem auch belegen, dass Hunde deutlich mehr sprachliche Zusammenhänge checken, als uns bewusst ist. Also auch dieses, den Hund nur, also mit klaren Signalen mit dem Hund zu sprechen, das kann auch da, wir sind wieder bei machen und nicht lassen und so weiter. Das ist bei einem Rückruf zum Beispiel total sinnvoll zu sagen, ich habe dieses eine ganz klare Signal, wo eben H-I-E-R, aber im Alltag kann auch mal, komm, wir gehen hier lang, funktionieren als Satz und der Hund versteht trotzdem, wo es lang geht. Geht ja beim Rückruf eher so um, es kommt eine krasse Ablenkung, es könnte eine Gefahrensituation sein, wo man eben sagt, da muss ich einfach Training walten lassen, das muss einfach sitzen.
Rudelführer hat mich nochmal getriggert auf den Punkt, auf diese wirklich in meiner Welt führt Platz 1 der coolsten Theorien an, wo die Hunde bestimmte Positionen, da hat man das ja glaube ich auch Rudel genannt und nicht Sozialverband, und wo man denn angefangen hat, Hunde untereinander zu tauschen, weil sie nicht die richtige Position im heimischen Rudel, so nenne ich das jetzt mal, hatten. Und da sind wirklich krude Dinge passiert, weil es gab vor langer Zeit mal ein Buch, was beschrieben hat, dass der vordere linke Hund diese Eigenschaften hat und nur mit einem gut zusammenlaufenden hinteren rechten Hund kombinierbar ist und dass sozusagen Unruhe zu Hause oder kein Trainingsfortschritt daran liegen würde, dass man zwei unpassende Hunde hat und dass das nur besser wird, wenn man sozusagen einen passenden Hund zu seinem Hund sozusagen hinzutauscht, wechselt, wie auch immer. Und das ist absoluter Bullshit.
Warte, ich muss noch mal schauen, weil ich weiß nicht mehr, wie die alle hießen. Weißt du noch, es war nicht der Vorstehhund, sondern, ja, da waren damals, als es rauskam, es ist ja tatsächlich schon länger her.
Ja, schon länger her. Hat sich auch nicht so gehalten, zum Glück.
Ja, Überraschung, weil es halt auch das tatsächlich ja auch eine totale Lüge war und einfach völlig haltlos. Aber es kamen ja auch Leute zu mir ins Training und haben diesen Hund für sich schon eingeordnet gehabt, wo du wirklich da stehst und dir denkst so. Und dann stehst du halt da und musst denen sagen, das ist völlig haltlos. Es ist einfach, ihr seid auf einen totalen Betrug reingefallen. Und die stehen natürlich da und denken sich dann, ja, aber die ist im Fernsehen. Warum soll jetzt die hier am Münchner Hundeplatz es besser wissen? Ja, geil. Danke. Genau. Zentralhund, der Kundschafter, der Wächter. Das war das, genau.
Ja.
Hier Schublade auf, Hund rein, Schublade zu. Ja, genau. So funktioniert.
Aber das Schöne daran ist, für den Menschen, man hat sozusagen das Problem zum Hund delegiert und man selber hat sich überhaupt nicht zu Schulden kommen lassen, weil das lag einfach an der unpassenden Rudelzusammenstellung.
Ja, ja. Oh, da tun sich ja Abgründe auf. Ja, und wie du schon sagst, ist ja dann auch total schlimm, wenn du dir echt vorstellst, dass Leute ihren Hund, also wenn die zwei Hunde haben oder mehrere, dass die dann angefangen haben, Hunde abzugeben, weil sie das geglaubt haben und da halt wieder der leidtragende Hund ist, weil er aus seinem Zuhause gerissen wird. Das ist echt ein Albtraum einfach.
Für nichts und wieder nichts, ne?
Also muss man jetzt auch sagen, es kann ja auch mal passieren, dass in einem Haushalt Hunde leben, wo man sagt, die matchen wirklich gar nicht und da geht's einem mindestens davon überhaupt nicht gut. Dann bin ich jetzt nicht die, die sagt, die müssen jetzt für immer zusammenbleiben, sondern dann kann eine Abgabe auch wirklich mal sinnvoll sein. Das hatte ich tatsächlich auch schon mehrmals in all den Jahren. Das macht man nicht gerne, aber da muss man einfach abwägen, weil halt auch die Frage ist, wie viel will ich ein Leben lang managen und wie cool ist es, wenn Hunde nur gemanagt werden? Also ich habe nichts gegen Managen in Situationen an sich, damit ihr das nicht falsch versteht, aber wenn man eben sagt, ich habe zwei Hunde, die können nicht zusammen im Raum sein, selbst wenn ich damit dabei bin, weil die sofort aufeinander losgehen, dann finde ich, ist es kein schönes Zuhause. Und dann muss man eben schauen, kriegen wir da über gutes Training eben noch was hin oder ist es einfach so schwierig schon, dass man halt einfach sagt, vielleicht ist es sinnvoller, einem von beiden wirklich die Chance zu geben, nochmal zu Hause, also dass alle sich in ihrem zu Hause einfach wohlfühlen können und glücklich sind. So.
Und an dieser Stelle denn der Aufruf, keine Wurfgeschwister. Wenn ihr zwei Welpen haben wollt, besser keine zwei Wurfgeschwister. Da ist die Wahrscheinlichkeit, dass die sich später in die Haare bekommen, nämlich sehr hoch.
Ist das so?
Das ist so. Ja, ja. Also,
ach krass.
Das ist, gerade wenn du gleichgeschlechtliche Wurfgeschwister nimmst, ist da die Wahrscheinlichkeit am höchsten, dass die sich später in die Haare bekommen.
Das habe ich noch nie gehört tatsächlich. Ach, witzig. Obwohl, aber ist, also kann man das so klischeehaft sagen? Bei mir fehlt da tatsächlich eigentlich immer die, also wie leben die zusammen? Wie werden die trainiert? Wie wird auf den Umgang da geachtet zum Beispiel? Weil ich weiß das bei meiner Patenhündin, also ich habe ja zwei Patenhündinnen, die wohnen in einem Haushalt, aber da war eben die Femi, die Ältere, war schon im Haushalt und ich bin ja von Welpe an Patentante und war auch da, aber die Besitzerin hat dann immer noch bei einer anderen Hundetrainerin trainiert und hat da, weiß ich nicht, irgendwas mit Schnüffelkursen und sowas auch gemacht. Das soll sie ja gerne machen. Und die hat eben mitgekriegt, dass sie sich eine zweite Hündin dazu holen und war wirklich außer sich und hat dann gesagt, die können nicht zwei Hündinnen, und spätestens wenn die zweite in der Geschäftsreife ist, dann geht's, da kommt die Beißerei und bis aufs Blut. Und da geht's dann um Leben und Tod. Und also ich fand's mega hysterisch. Also das haben wir doch in der Hand. Also das beobachten wir doch einfach mit. Und es hängt ja auch davon zusammen. Und da bin ich halt jemand, der sehr dahinter ist. Wie führen wir Hunde zusammen? Und wie gestalten wir das, dass die sehr schön zu Hause leben? Und wenn da eben alle Bedürfnisse gesehen werden und man irgendwie auf beide guckt und die zwei lieben sich. Also Danai ist jetzt, glaube ich, auch schon 3 geworden. Die haben kein Thema um Futter, kein Thema um Spielzeug. Die liegen auf ein und demselben Liegeplatz nebeneinander. Das ist alles total geil. Aber wir haben halt auch drauf geguckt.
Genau, ne? Also man hat natürlich extrem viel in der Hand, wie man mit dem Hund umgeht, wie man die Alltagssituation gestaltet. Und es gibt natürlich auch Rassen, die sind super gut zu mehreren zu halten. Ne? Wenn wir uns die ganzen Windhundgeschichten angucken, die Whippets, die lassen sich super in größeren Gruppen zusammenhalten. Aber wenn wir uns vielleicht mal den nicht ganz so begnadeten Hundehalter angucken, dann die passende Rasse, greifen wir einfach mal Rottweiler raus und dann behält man 2 männliche Wurfgeschwister, dann muss man schon einiges dafür tun, dass das in die richtigen Bahnen läuft.
Ja, bei den Rüden würde mir das einfach biologisch auch viel mehr einleuchten natürlich, klar. Also einfach auch mit dem Frust nie zu dürfen, immer zu wollen. Die ganze Konkurrenz dann dabei finde ich sowieso spannend. Also ich habe eine Trainerkollegin, die hält 3 intakte Rüden und macht das, glaube ich, wirklich extrem gut. Aber ey, also ich könnte mir auch noch vorstellen, dass man das im eigenen Haushalt gut hinkriegt. Ich würde jetzt in München nicht Hurra schreien, wenn ich mit 3 intakten Rüden allein Gassi gehen müsste, sage ich dir ganz ehrlich. Also weil da kommen halt dann die anderen intakten Rüden und dann hast du halt eine Konfliktsituation nach der nächsten, wo ich mir denke, nee, der ist nicht so mein. Ganz persönlich.
Ja, aber es würde dafür sorgen, dass du vielleicht immer viel Freiraum um dich rum hättest während des Spaziergangs, weil sich niemand mehr
trauen würde. Oder eben nicht.
Ja, oder eben nicht.
Weil, also es gibt ja auch schon, also ich meine, ich habe lang genug in den Parks in München gearbeitet, da gibt es schon die Kaliber, die kommen dann extra an, aufgepumpt und wo du schon denkst, Alter, also wenn jetzt hier nicht alle brav beschwichtigen, dann wird es aber eventuell noch richtig lustig hier so. Und das sehen ja die anderen nicht. Also die anderen lassen ja ihre Hunde überall einfach rein. Donnern.
Ja, das andere sind alles Tutnixe. Hier kommen, haben wir schon das Thema für die nächste Folge. Rücksichtsvoller Umgang mit dem Hund im Park. Do's and don'ts.
Oh Gott, ja. Da machen wir dann wahrscheinlich so irgendwie 10 Folgen ja. raus. Von lauter Anekdoten, die uns da einfallen, weil das ist, ja, da trifft ja. Nein, das reißen wir jetzt nicht an. Genau, das verschieben wir aufs nächste Mal, weil da würde man, ja, fallen einem viele Geschichten ein, wo man sich denkt, oh wow.
Wir könnten auch mal so eine Folge machen, wo wir sozusagen vermeintliche Wahrheit gegenüberstellung der wirklichen Wahrheit machen.
Wie meinst du?
Weißt du, so ein paar typische Mythen. Also Hund und Wolf sind quasi das Gleiche und dann, nee, doch nicht ganz so. Lass mal so ein paar Sachen mal, würden mir direkt ein paar einfallen.
Na, dann können wir doch gleich einfach mal sagen, hier alle, die sich jetzt die Folge dann angehört haben, können ja mal schreien, was sie gerne hätten. Jetzt haben wir ja mal ein paar Beispiele für nächste Folgen und dann darf sich hier mal gewünscht werden, was sie gerne hätten. Dann treffen wir uns wieder. Okay, was wollen wir denn abschließend den Leuten mitgeben? Also ich habe ein bisschen Angst, dass mehr Fragezeichen entstanden sind. So, ja, aber was soll ich noch glauben? Ja, eigentlich nichts. Glaube niemandem, glaube
ich. Also ich sage mal so, eine gesunde Skepsis ist immer angebracht.
Ja.
Je glänzender das Cover, desto mehr Skepsis. Und dann immer offen bleiben, immer mit dem offenen Augen lesen, gerne kritisch hinterfragen, gerne nochmal, wie ist das, wenn ich das mache, wie das in dem Buch steht, wie fühlt sich vielleicht der Hund, ist das eher ein Beziehungskiller oder ist das ein Beziehungsförderer und dann ganz wichtig wirklich so dieses eigene Bauchgefühl. Fühlt sich das für mich gut und richtig an oder denke ich eigentlich, finde ich komisch, dann auf gar keinen Fall machen.
Und ich bin nicht so, also Bauchgefühl triggert mich einfach nur aus völlig persönlichen, also ich, meine alte Chefin, der war immer alles aufs Bauchgefühl geschoben und deswegen habe ich, das ist nur so für mich so ein kleiner Triggerpunkt, deswegen Bauchgefühl ja, aber Bauchgefühl immer mit Wissen unterfüttern. Das ist total wichtig, weil unser Bauchgefühl basiert ja eben auf Dingen, die wir erlebt haben und die wir ganz persönlich einschätzen. Und es ist ganz wichtig, dass wenn wir gerade von Hunden sprechen, dass wir uns auch, also immer wieder, also das wichtigste Punkt, fange ich so rum an, ist, dass ihr echt Körpersprache lesen lernt, dass ihr einfach wirklich faktisch festmachen könnt, wie es eurem Hund geht und es nicht um ich habe das Gefühl, es geht ihm ganz gut oder ich habe das Gefühl, es geht ihm ganz schlecht, weil ich schon auch gerade eben bei so Unsicherheiten in Begegnungssituationen habe, also geh durch den Park, da haben viele Leute offensichtlich gar kein gutes Bauchgefühl für ihren Hund. weil sie eben nicht sehen, wenn der in der Hundebegegnung unsicher ist oder wenn es dem nicht gut geht. Solange kein Knurren oder Bellen stattgefunden hat, ist es immer eine gute Hundebegegnung aus Perspektive vieler Leute und dem ist nicht so. Und deswegen, da ist, glaube ich, wirklich sich also mit Körpersprache wirklich auseinanderzusetzen und nicht nur ein Webinar dazu zu machen, sondern sich da immer, immer weiterzubilden. Das ist einfach die Sprache unserer Hunde und es ist wichtig, dass wir uns da schulen und immer, immer sicherer werden im Umgang.
Absolut. Und wirklich auch mal in den Hund hineinversetzen und überlegen, wie der sich gerade fühlt, wenn ich Trainingsmethode XYZ mit ihm praktiziere.
Ja, muss man einfach sagen, Hunde und Kinder sind da tatsächlich, auch wenn es viele nicht hören wollen und es ganz schrecklich finden, es ist nicht so ein großer Unterschied. Es ist einfach nur, dass der Hund halt hündische Verhaltensweisen zeigt und hündische Bedürfnisse hat. Aber diese Vormachtstellung und wie wir damit umgehen, die bleibt relativ identisch tatsächlich.
Wir sind auch neurochemisch alle exakt gleich. Ne? Jedes Säugetier, es sind die gleichen Neurotransmitter, es sind die gleichen Gehirnbereiche, es sind die gleichen Synapsenverbindungen, es ist das gleiche Hormonsystem. Neurochemisch sind alle Säugetiere gleich. Und die große Frage, mehr eine philosophische als eine biologische ist, macht das auch die gleichen Gefühle? Vermutlich ja.
Ja, ja.
Vermutlich macht es die gleichen Gefühle ohne den regulierenden präfrontalen Kortex. Das heißt, das Tier ist seinen Emotionen mehr ausgeliefert als wir, weil es keinen Schritt zurückgehen kann innerlich und sagen kann, so, jetzt beruhige ich mich mal, ich gucke mir das mal an. Diese Möglichkeit fehlt ihm, aber es empfindet und fühlt wie wir, ohne sozusagen eine Distanz dazu aufbauen zu können.
Ja, und jetzt haben wir hier echt also Glück in meiner Community und die da hören, dass ich eben da wirklich weiß, dass da viel auf die Hunde geachtet wird. Wenn ich so im Park oder durch die Stadt laufe und es oft beobachte, dann würde ich mir tatsächlich manchmal wünschen, dass Hunde Bücher schreiben können, dass sie einfach ihren Bezugspersonen mal schreiben können, wie es ihnen wirklich im Leben geht, weil ich finde, dass sich da ganz häufig ein bisschen zu viel drauf ausgeruht wird. Naja, ich würde ja alles für meinen Hund machen und das heißt aber dreimal am Tag irgendwie Gassi gehen und in eine horrende Tierarztrechnung zu bezahlen in München und von mir aus auch noch das 25. sauteure Geschirr dem drauf zu schnallen oder Halsband oder whatever, aber sich wirklich mal damit auseinanderzusetzen, was dieser Hund braucht und dass es nicht ein Accessoire ist, das man mit dem Coffee to go an der Isar irgendwie angibt, weil er ja so eine schöne Farbe hat, sondern dass er sich mal in Scheiße wälzen muss, dass er einfach mal wirklich Hund sein muss und wirklich dürfen muss, dass es einfach total wichtig ist, damit ein Hund glücklich sein kann.
Das waren doch schöne Abschlussworte.
Ja. Ne?
Sonst, wenn wir weitergehen mit Briefen von Hunden an ihren Menschen, die werden ganz schön ernüchternd teilweise.
Ja, das glaube ich auch.
Also wenn man so mit offenem Blick durch die Stadt läuft, sieht man furchtbar leidende Hunde, furchtbar gestresste Hunde, furchtbar unglückliche Hunde und Halter darüber, die sich dessen nicht bewusst sind.
Ja, absolut. Gebe ich dir leider Gottes recht. Also deswegen, ich mag es überhaupt nicht, wenn ich irgendwo zum Essen gehe und ich sehe da schon, dass da ein Hund liegt, dann, oh, also mein Freund fragt dann schon immer, soll ich mir das vielleicht so hinsetzen, dass du es nicht siehst? So? Und da hat er meistens halt echt auch recht. Also ich sehe so viele Scheißdinge und manchmal sind es natürlich Kleinigkeiten, weil ich einen feineren Blick habe, das darf man jetzt auch mal sagen, nimmt mich trotzdem emotional mit. Aber manchmal sind es auch so Dinge, dass, keine Ahnung, war vor ein paar Jahren, das ist auch so eine Geschichte, die hat sich so eingebrannt. Das war einfach ein sehr alter Hund und sein Frauchen hat Geburtstag gefeiert und also Großparty bei einem Griechen auf der, es war nicht die Terrasse, sondern es ist so mit Kieselsteinen. Und du hast halt gemerkt, der konnte sich auf diesem Boden nicht so gut ablegen, weil es war ihm einfach zu hart. Und immer wieder wurde der einfach so hart runtergedrückt, obwohl du schon gesehen hast, also auch diese ganzen Knochen, der konnte einfach nicht. Und es war aber so eine richtige Arschloch-Gang. Ich kann es nicht anders sagen, wo ich auch wusste, wenn ich jetzt da irgendwas sage, dann sind es so Schrankmänner. Es wird sich nicht ändern, sondern sie werden wahrscheinlich sogar noch harscher mit ihm umgehen, um mir zu zeigen, dass sie das machen dürfen, weil es ist ja ihr Hund. Aber ich dachte mir auch so, also als der Anton alt war, wir hatten ein fettes Kissen immer mit dabei. Ja, war ein bisschen nervig, das immer mitzutransportieren, aber der hat eine gute Unterlage gebraucht, wenn wir den mitnehmen wollten. Alles andere geht halt nicht mehr mit brechenden Knochen. Und dann denkst du schon, der hat jetzt noch ein paar Monate, vielleicht noch ein Jahr zu leben und muss so eine Scheiße mitmachen, als Dankeschön für 15 Jahre Treue. Könnte ich kotzen im Strahl.
Ich finde ja gerade, alte Hunde haben alles verdient.
Ja, voll.
Alte Hunde haben das Rundum-Sorglos-Paket verdient, das orthopädische Bettchen. Alles richtet sich nach dem Hund. Also ich kenne das auch. 3 Trinknäpfe, ein orthopädisches Bettchen, Lieblingskekse mit. Und wir machen einen kleinen Ausflug und gucken, wie weit wir kommen.
Ja, ganz genau. Wir hatten dann auch immer den Jogger, dann rein, raus. Okay. Also, wir halten aber trotzdem jetzt nochmal abschließend fest, aufs Bauchgefühl vertrauen, das Bauchgefühl mit Wissen unterfüttern, kritisch bleiben, sich ein positives Umfeld schaffen und gerade wenn ihr jetzt irgendwie jemanden für eine Zusammenarbeit oder sowas sucht, ich find's, ich weiß, du machst zu wenig auf Instagram, aber meistens finde ich es ganz praktisch, weil man da die Leute halt einfach kennenlernen kann, die erzählen ein bisschen Geschichten, du kriegst ein bisschen über die Teams mit, die erklären so ein bisschen ihre Philosophie, finde ich meistens greifbarer als nur eine Homepage zu lesen, aber notfalls könnt ihr auch gerne mich mal anschreiben, wenn ihr euch nicht sicher seid oder so, dann kann man ja vielleicht auch nochmal wen empfehlen. Ich kenne jetzt nicht in jeder Stadt irgendjemanden, aber manchmal hat man ein paar Vernetzungen.
Ich habe das schon wieder so als Ellbogenstoß aufgefasst, weil ich marketingmäßig so schlecht aufgestellt bin.
Ja, weil du überlässt die Fläche den Falschen. Das ist so wichtig. Das finde ich ja eben. Eigentlich müssen wir so richtig auf die Kacke hauen. Und gerade wir positiv Arbeitenden brauchen ein richtig geiles Marketing und müssen so die Weltherrschaft an uns reißen.
Ich gebe dir recht. Mit meiner mittelprächtig gestalteten Homepage mache ich da keinen großen Eindruck und tue der Community nichts Gutes.
Dann tust du es wenigstens im Kleinen.
Aber ich arbeite
für deine Teams bist du ja schon mal eine Rettung. Sehr gut. Dann bedanke ich mich wirklich sehr, 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 dass du da warst. Jetzt haben wir ganz schön lange gequatscht, aber sehr gut. Und dann freue ich mich auf alle Fälle aufs nächste Mal. Thema dürft ihr alle gerne irgendwie Themenvorschläge schicken, sonst uns fällt bestimmt irgendwas ein. Und wie ihr auch gemerkt habt, wir haben ja nicht den roten Faden durch, sondern es werden ja Ästchen gesponnen und dann sprechen wir einfach über alles Mögliche.
Ja, vielleicht sollten wir noch sagen, dass wir im Training strukturierter sind als im Podcast.
Ja, nur weil wir einen guten Trainingsplan kriegen.
Sehr schön. Ja, vielen Dank. Hat mich sehr gefreut, hier zu sein. Und dann bis zum nächsten Mal.